Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Ich hoffe, Sie hatten alle einen wunderschönen Tag und widme mich heute einer E-Mail, die, glaube ich, ein sehr spannendes Thema ist, was auch viele, viele Menschen interessieren wird und wo auch vielen Menschen Unrecht getan wird, in dem, was sie erleiden, heute medizinisch nicht verstanden wird. Und es ist eine Frage einer 62-jährigen Patientin und sie beschreibt: Ich habe mein Leben lang eine sitzende Betätigkeit, ich bin Bankkauffrau, aber ich bin eine ganz lebenslustige Frau und ich war immer, soweit ich das beurteilen kann, in einer guten physischen, aber auch psychischen Situation und habe mich immer gesund gefühlt. 2017 aber kam es zu einem Auffahrunfall. Dieser Auffahrunfall durch einen anderen Wagen hat dann zu einem Schleudertrauma geführt, unmittelbar. Ich bin dann kurzfristig natürlich sofort sowohl orthopädisch als auch physiotherapeutisch behandelt worden. Und die anfänglichen Muskel-Nackenbeschwerden waren eigentlich in relativ kurzer Zeit und intensiver Betreuung doch recht rückläufig, sodass ich nach einer kurzen Arbeitsunfähigkeit eigentlich wieder zurückfinden konnte in den Alltag. Aber 2,5 Monate später begann eigentlich ganz langsam und immer intensiver eine bleierne Schwere über meinen Augen, gekoppelt mit Müdigkeit. Ich wurde so lichtempfindlich, auch Zugluft tat mir nicht mehr gut und merkte, dass ich gar nicht mehr belastbar war, eine Stressintoleranz entwickelt hatte. Die Beschwerden nahmen zu, vor allen Dingen, wenn ich den Kopf irgendwie unsachgemäß in eine Stellung brachte, die abrupt war, oder auch eine unglückliche Kopfdrehung. Die Diagnostik, sowohl augenärztlich, orthopädisch, von Seiten der Neurologen, erbrachte keinen pathologischen Befund. Das Ganze ist jetzt mehr als 4 Jahre her und ich stehe meinen Beschwerden mit einer großen Hilflosigkeit gegenüber, werde aber dem Gedanken nicht los, dass es mit diesem Unfall zusammenhing. Ich möchte, bevor ich zur Erklärung komme, erstmal etwas voraussenden. Wir sprechen hier über die Halswirbelsäule. Und die Halswirbelsäule ist ein sogenanntes Nadelöhr. Ein Nadelöhr zwischen Kopf und Körper. Ich finde es ja schon einigermaßen genial, dass wir einfach im Alltag doch ziemlich geringe Probleme haben und wie der Körper es überhaupt uns realisiert, uns in dieser ständigen aufrechten Haltung zu halten, aber auch diese Passage ungehindert täglich für uns zu gewähren. Der Kopf hat 2 starke Funktionseinheiten, die werden durch diese 7 Halswirbel realisiert, wobei der erste Halswirbel derjenige ist, der den Kopf trägt. Das sind ungefähr 4 bis 6 Kilogramm. Und über den Atlas können wir nur diese Kippbewegung machen. Es gibt im Bereich der oberen beiden Halswirbel keine Bandscheiben. Der andere ist der sogenannte Axis, das ist der zweite Halswirbel. Und der zweite Halswirbel, der hat solche Zahnfugen und ist mit dem Keil, mit dem Atlas in sich verbunden, verantwortlich für die Drehbewegungen unseres Kopfes. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn man im Alltag auch eine monotone Haltung hat, dass man einfach weiß, dass der Kopf, die Mobilität des Kopfes und die auch Mobilität nach 90 Grad des Kopfes immer zeigte, dass die Muskeln, die den Kopf nach links bewegen, die Muskeln sich zusammenziehen und die müssen sich strecken. Wenn ich den Kopf jetzt in die andere Richtung, müssen die ziehen und die müssen sich strecken. Das heißt, eine Kopfbewegung in alle Richtungen bedeutet, dass ich eine entspannte und gute Muskulatur habe, die natürlich auch in ihrer Gelassenheit eine gute Passage ermöglicht für das, was durch dieses Nadelöhr durch muss. Ich glaube, das können Sie sich auch ein bisschen verinnerlichen, wenn Sie den Kopf nur prinzipiell so 45 Grad neigen, wie da hinten schon eine gewisse Grundspannung herrscht. Und der Körper muss sich darauf einstellen und hat damit natürlich auch langfristig Probleme. Aber das ist es eigentlich noch lange nicht. Das Problem ist, dass diese sogenannten Propriozeptoren, das sind so kleine Signalempfänger, Reizempfänger. Und wir sagen, auf ein Gramm Muskelgewebe haben wir über tausende von solchen kleinen Signalempfängern. Und diese kleinen Signalempfänger nehmen sämtliche Informationen auf, die durch Druck, durch Schlag, durch Gewicht, durch Dehnung, durch Erschütterung und auch durch Verletzungen dieser beiden Gelenke erfolgen. Wenn der Kopf in so eine Stellung kommt, auf einmal wahnsinnig nach vorne und nach hinten geschleudert zu werden, unphysiologisch seiner normalen Belastungsgrenze, dann sind die Kopfgelenke bzw. die Muskeln nicht in der Lage, wie so ein Gummiband sich zu dehnen und wieder zusammenzuziehen, sondern es entsteht eine sogenannte Bandinstabilität oder muskuläre Instabilität im Bereich der Halswirbelsäule. Das ist nicht an einem CT oder MRT sichtbar, weil es ist kein Bandscheibenschaden auszuschließen. Ich meine nicht nur, dass wir in dem Bereich keine Bandscheiben haben, aber es ist keinerlei Symptomatik eines Bandscheibenvorfalls, sondern das kann auch passieren, wenn zum Beispiel während einer Vollnarkose und intubiert wird, dass der Kopf unglücklich gelagert wird. Ich glaube, Sie kennen das alles, wenn Sie auch mal woanders schlafen und die Kissenverhältnisse sind anders, wie Sie morgens aufstehen und sagen, irgendwie habe ich die Nacht mich verlegen. Ich habe irgendwie eine Spannung, hat sich hier aufgebaut. Das sind auch blande Sportunfälle. Das sind auch Haushaltsunfälle. Das sind Unfälle, das Kind kann vom Wickeltisch fallen. Das Kind ist unglücklich mit dem Fahrrad oder mit dem Roller gestürzt, im Kindesalter wie auch im Erwachsenenalter. Also man sollte auch im Rahmen einer Diagnostik sich ganz, ganz viel Zeit nehmen, auch solche Dinge zu hinterfragen, die vielleicht Menschen gar nicht mal in dem Moment bewusst sind, dass seitdem eine Dauernervenreizung losgetreten wird. Und wenn diese Nervenreizung losgetreten wird, antwortet der Körper mit einer Stickmonoxidaktivität. Dieses Stickmonoxid ist ein vom Körper selbst gebildetes Substrat, welches er benötigt, um die intrazellulär gut zu entgiften. Es wirkt antibakteriell, antiviral. Stickmonoxid ist verantwortlich für unseren Gefäßtonus. Wenn aber dieses Stickmonoxid massiv, ständig, täglich auch gebildet wird, dann gibt es einen riesen Overload und das hat wiederum negativen Effekt auf die mitochondriale Energieleistung. Und das ist eigentlich der Schlüssel des Ganzen, dass durch diesen sogenannten hohen nitrosativen Stress bedeutet die Diagnose einer chronischen HWS-Instabilität. Man jetzt natürlich sagen muss, bitte auch die vielleicht so ein Unfallgeschehen noch nicht hatten, bitte passen Sie auf, gerade diese Ballsportarten, Volleyball, Handball, da geschehen doch eine Menge an solchen unbewussten auch manchmal Überforderungen oder Schlag- oder Stoßeinwirkungen auf die Halswirbelsäule. Und Bungee-Jumping oder all diese doch ein bisschen waghalsigen Freizeitsportarten. Denken Sie bitte immer daran, wenn Sie ein multiples Krankheitsgeschehen auslösen, ob nicht in der Vergangenheit diese Art der Unfälle auch wirklich vonstatten gegangen sind. Allgemeine Hinweise, die natürlich auch eine empfindliche Halswirbelsäule stabilisieren können, ist, dass man schon sehr achtsam ist im Rahmen von solchen Ballsportarten wie Volleyball, Handball, Basketball, aber auch dieses doch etwas gefährliches Bungee-Jumping. Wenn Sie eine instabile Halswirbelsäule haben, dann sollten Sie solche Sportarten eigentlich nicht tun. Das andere ist, dass die Halsmuskulatur bei einer gewissen empfindlichen Halswirbelsäule oder auch nicht sehr kräftigen Halsmuskulatur, der ganze Bandapparat und die Muskulatur gestärkt werden können. Und Sie können sich diese Anleitungen natürlich dann auch fachspezifisch entsprechend orthopädisch vom Physiotherapeuten oder auch vom Manualtherapeuten, Chiropraktiker oder Osteopathen erklären lassen. Da ist eine unglaubliche Rückführung zu einer guten und starken Muskulatur möglich. Und das Dritte ist, dass man natürlich auch eine wirkliche gute Schlafposition für den Kopf haben sollte, wirklich angepasst an ihre Stabilität bzw. Instabilität ihrer Halswirbelsäule. Wenn man natürlich jetzt zurückgeht zu Ihnen und das Problem erkennt und jetzt natürlich eine fachspezifische diagnostische Abklärung als auch eine Therapie erwartet, dann muss ich Ihnen sagen, dass die Berufsordnung eigentlich sagt, dass jeder Fachkollege nicht fachübergreifend diagnostizieren und therapieren darf. Das ist die Berufsordnung und deshalb kommen wir in der Situation, was wir nicht sehen, das ist nicht. Und die Verbindung in diesen Bereichen sich nicht trifft von einem Tunnelblick zum anderen Tunnelblick. Der Orthopäde guckt die Morphologie an, macht das Röntgenbild, macht das MRT, macht das CT, sieht eigentlich die Strukturen des Bewegungsapparates und kann dann eigentlich nicht nachvollziehen, dass sich in irgendeiner Form die Nerven, die Ohren, die Augen oder etwas in dem Zusammenhang stehen könnte. Der Augenarzt, der klärt natürlich ab, intermittierende Sehstörungen und findet natürlich an den Augen dafür auch keine Erklärung. Und neurologisch versucht man Ursachen zu verstehen und kann jetzt Lähmungen ausschöpfen, kann eine Epilepsie abklären, ob die da ist oder nicht, oder auch ein Tinnitus. Aber das hilft Ihnen eigentlich auch nicht weiter. Und man sagt, dieses cervicozephale Syndrom, so nennt sich das, wird meistens auch durch Orthopäden und Unfallchirurgen nicht ernst genommen, weil es ist ja nach irgendeiner Zeit auch ausgeheilt. Und wenn es ausgeheilt ist, weil ein entsprechender Zeitraum auch zwischen Unfallgeschehen und heute besteht, dann wird eigentlich sehr schnell die Ursache in der Psychosomatik gesehen beziehungsweise ein Rentenbegehren unterstellt. Und das halte ich dann schon für sehr, 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 sehr traurig und auch diese Genickinstabilität, die immer wieder natürlich durch das Stickmonoxid und in der Bindung an Eiweiße langsam, aber auch wirklich stetig langsam ein Multi-Organ-Symptomatik provoziert. Und diese mangelnde Energiebereitstellung umfasst jetzt die Immunbarriere. Das heißt, es kommt zu einer Immunschwäche. Es kann zu einer viralen Reaktivierung damit im Zusammenhang stehen. Bakterielle Reaktivierungen, Erschöpfung, chronische Erschöpfung, die gehen bis hin zur kardialen Herzpumpleistungsschwäche, also Klappenherzinsuffizienz. Von Seiten des HNO sieht man immer wieder chronische, vielleicht Nasennebenentzündungen. Der Augenarzt sagt, Sie haben einen erhöhten Augendruck. Der Hautarzt sagt, ja, Sie haben vielleicht ein atopisches Ekzem. Der Neurologe spricht von einer Migräne und Kopfschmerzen. Der Rheumatologe von unklaren Gelenkbeschwerden. Der Orthopäde von HWS, BWS, LWS, also mittlerweile über die Muskelketten, gibt es schon ein systematisches Wirbelsäulenproblem. Der Gastroenterologe kann Sodbrennen, Meteorismus, also viel Blähungen, Verdauungsstörungen einem bestätigen. Und der Kardiologe, das sagte ich schon, Herzinsuffizienz, aber auch Blutdruck oder auch Herzrhythmusstörung. Der Urologe findet eine chronisch latente Zystitis. Herr Kuklinski, der Dr. Kuklinski aus Rostock, hat ein wunderbares Buch über die HWS-Instabilität geschrieben. Und was mich damals unglaublich beeindruckt hatte, war, dass er, glaube ich, 4 oder 6 Seiten von A bis Z eine Symptomatik und Krankheitsbilder aufgezählt hat, die alle darauf zurückgehen. Und das hat mich damals so als junge Ärztin unglaublich beschäftigt und mich natürlich gefragt, was muss ich jetzt tun? Wie kann ich Menschen aus diesen Prozessen herausführen? Und man braucht in dem Moment auch eine Funktionsdiagnostik. Das heißt, wenn Sie einen Menschen röntgen, wenn Sie jetzt ein CT machen, MRT machen und er liegt, dann wird es eigentlich einen normalen Zustand Ihnen signalisieren. Aber wenn Sie eine Sandberg-Aufnahme machen mit offenem Mund und dann mit der Rechts- und Linksbewegung, dann sehen Sie, wie diese Prozesse dann sich abbilden, beziehungsweise eine Funktionsdiagnostik, das ist das Upright-MRT, kann auch hier deutliche Entzündlichkeiten, Irritationen zeigen. Wir bedienen uns in der Klinik einer einfachen Laboruntersuchung. Das ist einmal das S100. S100 ist ein Parameter für die Blut-Hirn-Schranke. Und dieser Parameter zeigt uns indirekt an, ob die Blut-Hirn-Schranke offen ist, ob die Gliazellen oder auch die Nervenzellen, periphere Nervenzellen geschädigt sein könnten. Und das andere ist, glaube ich, für den normalen Hausarzt ohne Probleme möglich. Lassen Sie bitte den nitrosativen Stress messen. Und dann haben Sie nämlich allein in dem Morgenurin unglaubliche Messdaten, zum Beispiel das erhöhte Citrullin, was ein indirektes Stoffwechselprodukt ist, einer erhöhten Stickmonoxidbelastung oder zum Beispiel die Methylmalonsäure als Maßpfeiler einer intrazellulären Vitamin B12-Mangel. Und dann nützt es wirklich nicht sehr viel zu sehen, dass vielleicht das B12 im Blut noch einen normalen Spiegel hat. Ich beobachte aber auch, dass wenn der Spiegel am unteren Limit ist und immer noch im Referenzbereich, dass das zur Seite gelegt wird und sagt, Vitamin B12 ist in Ordnung. Der Referenzbereich muss bis an die Obergrenze erschöpft sein. Man hat eine bessere Aussage über die intrazelluläre B12-Situation, wenn man die Methylmalonsäure im Urin misst. Und daneben gibt es noch die Nitrophenylessigsäure, das Maß für diese Peroxynitritbildung. Aber das Profil selbst heißt Nitrostressprofil. Und wem das zu kostenintensiv ist, der kann auch erstmal nur die Methylmalonsäure im Urin messen lassen und hat damit einen indirekten Hinweis. Die Therapie so einer HWS-Instabilität habe ich schon angedeutet. Das ist wirklich also jetzt auch sich selbst in die Hand nehmen und wirklich dafür Sorge tragen, dass die Halswirbelsäule auch physiologisch gestärkt wird durch das entsprechende physiotherapeutische Programm. Aber auch wenn Sie jeden Tag gehen und zwar so ein flottes Gehen, als wenn Sie irgendwo still und heimlich was mitgenommen haben, dann soll keiner sehen, dass Sie nicht laufen und rennen, aber Sie gehen flott. Das macht eine unheimlich gute Stabilität der Halswirbelsäule. Man nennt das isometrisches Training auch durch die entsprechenden Therapeuten. Aber unbedingt Methylmalonsäure, wenn die erhöht ist, beziehungsweise substituieren Sie Vitamin B12. Die Medizin gibt heute als Depot 1000 Mikrogramm pro Monat. Wir geben über einige Tage 5000 täglich, um das generalisierte System, das natürlich über unglaublich Milliarden viel Zellen verfügt und jeder Einzelne muss hier wirklich aufgesättigt werden und gehen dann nachher auf 1000 Mikrogramm täglich zurück und dann nur noch alle 2 Tage, dann nur noch 2-mal die Woche und dann nur noch alle 14 Tage. Und das können wir dann an der Methylmalonsäure auch gut überwachen. Und nicht zu unterschätzen für unseren ganzen mitochondrialen Energiestoffwechsel, bitte substituieren Sie natürlich B-Vitamine. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Zink, wir brauchen Magnesium, wir brauchen Mineralien. Und das sind Dinge, Omega-3, die natürlich da sehr wertvoll sind. Aber wie gesagt, dieses Buch von dem Dr. Kuklinski kann ich auch einem leihen, aber das sollte im Schrank eines jeden Hausarztes sein, weil alles geht über Verstehen. Und wenn wir nicht verstehen, warum dieser Mensch leidet und vielleicht kennen wir ihn von vorher, dann sollten wir nicht aufhören, als Ärzte Wege zu finden und zu suchen, um zu verstehen und die diagnostischen auch Handwerkszeuge in der Hand halten, um diesen Menschen zu helfen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen ganz wunderschönen Tag noch oder Abend, Ihnen allen eine schöne Woche und freue mich sehr auf den nächsten, auf die nächstes Format Visite und dann sehen wir uns wieder. Danke.